Bourbon Whisky hat einen großen Nachteil und das ist sein Ruf. Das Bild, das viele von uns von Bourbon haben, das legen nämlich zwei große Marken mit Discounterpreisen fest. Und dieses Bild ist einfach ramponiert. Schiebst du jetzt aber mal diese beiden Marken beiseite, dann erhältst du hunderte von Whiskys, die in der ersten Liga mitspielen. Ja, und das zu einem teils sagenhaften Preis-Leistungs-Verhältnis. In dieser Folge unterhalte ich mich daher mit Thomas Dominik. Thomas ist Bourbon-Experte und Buchautor. Und ich unterhalte mich mit ihm über Dinge, die dir wirklich nur Bourbon liefert. Willkommen zur 32. Episode des Whisky-Podcasts von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Grüß dich erstmal, Thomas. Freut mich, dass wir jetzt überhaupt die Gelegenheit mal haben für eine Podcast-Folge.
Stimmt, wir haben uns noch nicht direkt gesehen, irgendwo auf einer Messe oder so. Ich glaube noch nicht, ja. Hallo, grüß euch.
Nee, leider, das Vergnügen hatte ich leider noch nicht. Wir kennen uns zwar jetzt schon länger über die digitale Welt, aber persönlich getroffen leider noch nicht. Apropos digitale Welt, ich habe kürzlich auf Facebook gesehen, dass dein neues Buch, also Bourbon, ein Bekenntnis zum amerikanischen Whisky, ausgezeichnet wurde mit dem Gourmand Cookbook Award. Erstmal Gratulation dazu.
Danke dir, danke.
Was mich damals interessiert hat, weil ich habe jetzt nur das Logo gesehen, dass das Buch ausgezeichnet wurde. Was waren eigentlich die Kriterien, die angewendet wurden? Oder beziehungsweise womit das Buch dann ausgezeichnet wurde?
Muss man eher ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also die Verlagsbranche hat natürlich auch Awards, um ihre Verkäufe zu steigern. Das ist ja auch ähnlich wie diverse Drinks-Magazine das machen, indem sie halt inflationär viele Awards verleihen. Und bei den Gourmand Cookbook Awards, das ist von Edouard Cointreau, also der Besitzer von Cointreau, eingereichtes Projekt, was es schon viele Jahre gibt. Und das ist so in zwei Phasen unterteilt. Die eine Phase ist, dass man einreicht das Buch, indem man das verschickt. Das wird dann angeschaut und dann gewinnen sehr, 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 sehr viele, sage ich jetzt mal, so eine Art Nominierung. Und ich bin jetzt in der Kategorie Whisky and Related einer von 6 Büchern. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so das Top-Whisky-Buch des Jahres gemacht habe. Das wird sich erst weisen. Ich bin jetzt mal für Österreich im Rennen, genauso wie jetzt zum Beispiel die Daniela Brack mit ihrem Irish-Whisky-Buch. Oder aus Kanada, Irland, Schweden und USA sind auch noch andere im Rennen. Und der eigentliche Award, finde ich, der dann auch wirklich was zählt, weil es dann doch dann das größere Competition-Feld ist, sage ich, der wird dann, glaube ich, im Mai oder Juni verliehen. Das heißt, es ist jetzt einmal ganz schön, jetzt mal da einen Poster rauszuhauen und die Leute finden es natürlich gut, aber bislang bin ich jetzt einfach mal unter den Nominierten drinnen. Und jetzt wird es konkret durchgeforstet von den Leuten. Und dann wird man sehen. Es ist immer ganz nett, wenn man sowas natürlich hat, um jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Wichtig ist halt natürlich, dass man dadurch vielleicht noch mehr Leser bekommt, die das Buch dann zum Schätzen wissen. Also du hast ja schon durchstöbert. Ich glaube, du hast ja schon seit 4-5 Monaten, glaube ich.
Ja, ich habe das jetzt schon längere Zeit. Und ja, ich muss sagen, also ich habe einige Bourbon-Bücher da und also ich muss wirklich sagen, es ist wirklich eines der besten beziehungsweise auch umfassendsten Bourbon-Bücher, die ich in der Sammlung habe und die ich bisher gelesen habe, weil da wirklich auch einzelne Punkte drin waren, die selbst mir noch neu waren. Und ich beschäftige mich jetzt seit wirklich über 10 Jahren mit Whisky und Bourbon-Whisky. Von daher hat das wirklich, muss ich echt sagen, Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Und ich, was mich da wirklich...
Du hast viel Primärliteratur aus England, also aus USA meine ich jetzt, also englischsprachige aus USA, Literatur. Aus USA,
genau.
Weil das war für mich natürlich auch noch ein Anliegen, dass wir jetzt auch was auf Deutsch haben. Ich meine, es ist halt so, dass nicht jeder sich durch Fremdsprachenkenntnisse perfekt auszeichnet. Und das war auch mir ein zweites Anliegen noch. Aber wenn es natürlich jetzt auch mit den Vorbildern aus den USA, jetzt sage ich auch nochmal im Vergleich, dass man da Neuigkeiten auch noch rausbekommt als Experte, das ist natürlich eine super, super Auszeichnung, das super, genau.
Ja, was mich an dem Buch auch durchgehend irgendwie fasziniert hat, dass du dir wirklich die Mühe gemacht hast, ein Thema anzugreifen, was jetzt, wenn man es jetzt mit den USA vergleicht, wo Bourbon einfach ungemein populärer ist, weil es eine Heimatspirituose ist, dass du dir wirklich die Mühe gemacht hast, ein Thema aufzugreifen, was jetzt hier irgendwo auch selbst im Whisky-Bereich ja eher ein Nischenthema ist, weil das Image von Bourbon einfach in Deutschland und Österreich einfach ja gegen im Vergleich zu Scotch hinterherhinkt. Das ist irgendwie so, habe ich so das Gefühl, ein Kampf gegen Windmühlen. Und deswegen fand ich es irgendwie umso schöner beim Lesen des Buches, dass du dir wirklich die Mühe gemacht hast, so ein ganzes Kompendium einer, ja, auf der einen Seite hervorragenden Spirituose zu widmen, auf der anderen Seite einer, die, ja, die immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Hast du da jetzt bei der bisherigen Vermarktung des Buches auch das Gefühl gehabt, dass die Leute begegnen, ja, Bourbon ist zwar ganz nett, aber so tief möchte ich jetzt nicht rein einsteigen, dass ich mir jetzt so ein dickes Buch kaufe, bleibe ich lieber bei Scotch?
Also ich bin jetzt ja auch schon länger in diesem Geschäft, sage ich jetzt mal, noch am längsten als Gastronom, also in der Bar arbeitend, da bin ich jetzt, glaube ich, im 11. Jahr, wo ich das jetzt arbeite, aber auch schon halt länger auf Whisky-Messen unterwegs und in diesen Whisky-Kreisen. Und da ist es natürlich schon, was du gerade wunderbar beschrieben hast, dass man so eine gewisse Ablehnung, Geringschätzung gegenüber der Kategorie hat. Das ist jetzt je nach Messe, ich finde die Messen halt immer super geeignet, um so ein Bild zu schauen, wie gerade so der Puls der Zeit ist, weil man einfach sehr viele Kontakte hat im Laufe der Tage. Und das ändert sich jetzt schon langsam, dass die Leute ein Interesse wecken gegenüber irischen Whisky, gegenüber japanischen Whisky, deutschen Whisky oder halt dann eben den Amerikanern. Es passiert halt meistens so am Ende der Messe oder ganz zu Beginn, wo man sich einfach ein bisschen so drauf reinlässt. Es kommt aber natürlich voll auf die individuelle Gestaltung der Person aus an. Und natürlich gibt es noch sehr, sehr viele, die dann sagen, bloß nicht, komme nicht mit dem Zeug. Es ist ein ganz anderes Produkt, das ist richtig. Und es ist sicher durch die Herstellung auch etwas uniformer, sage ich jetzt mal. Aber wie wir beide wissen, gibt es da genug feine Abfüllungen und vor allem auch diese Menge an Produkten, die dort hergestellt wird, die gleichbleibende Qualität, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich glaube sogar in Deutschland zu wissen, dass der meiste Absatz amerikanischer Whisky ist, also vor dem schottischen Whisky. Es liegt natürlich an den beiden großen, Jack Daniels und Jim Beam, die sehr viel im Discounter-Tankstellenbereich, sage ich mal, Mixbereich funktionieren. Aber an und für sich ist da schon eine gewisse Auflockerung gegeben. Aber es ist schon von den Ländern verschieden. Also ich habe zum Beispiel in der Schweiz, wenn ich da Tastings gemacht habe, eher ein, gewisses Aufgeschlossenheit mehr gehabt gegenüber der Spiritose als in manchen österreichischen oder deutschen. Aber damit muss man leben. Und mein Gedanke war ja auch, etwas abzuliefern, wo Leute einen Mehrwert draus ziehen können. Und es gab halt noch nichts auf Deutsch. Du hast ja schon gesagt, dass sich jemand sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Und deswegen habe ich mich halt an das rangewagt. Aber ich glaube, da werden wir im Laufe des Gesprächs eh noch drauf zurückzukommen, warum es überhaupt zu diesem Buch gekommen ist mit damals meiner Abschlussarbeit und so weiter. Aber das Thema der gewissen Engstirnigkeit mancher Whisky-Trinker, die hat man, glaube ich, in dieser Kategorie am stärksten. Die hat man, glaube ich, bei Rum oder Tequila oder bei Wein nicht so ausgeprägt wie jetzt bei den Fans von schottisch Whisky, was die Industrie natürlich super gemacht hat. Also sie haben sie richtig, richtig die-hard Fans oder Ultras da erzogen, sage ich jetzt mal, was natürlich super ist und für die schottische Whisky-Industrie.
Aber weil du gerade gesagt hast, die Entwicklung des Buches, dein aktuelles Buch Bourbon, Bekenntnis zum amerikanischen Whisky, das ist ja letztes Jahr rausgekommen, 2019. Und du hast ja 5 Jahre vorher, 2014, hast du ja schon mal ja quasi einen Vorläufer dieses Buches rausgebracht. Das, glaube ich, hieß damals Sweating the Cask. Und warum kam denn die Intention, dieses ursprüngliche Buch, was, das hatte ich ja damals auch gelesen, das war auch wirklich schon extrem in die Tiefe ging. Was war dann so deine Intention, jetzt hier nochmal eins draufzulegen und ja, noch viel weiter auszuholen?
Ja, ich glaube, das ist eben das Entscheidende in dieser Erzählung, warum es zu diesem Buch gekommen ist. Ich hatte damals eine Ausbildung, die WSET, das Diploma in Wines and Spirits, was vielleicht einige Leute kennen aus dem angloamerikanischen Raum. Und ich musste eine Abschlussarbeit schreiben. Ich war damals im Le Lion in Hamburg tätig und habe mir gedacht, ich mache ein Spirituosenthema und war dann halt auch umtriebig auf verschiedenen Tastings. Und da war der Jürgen Deibel, der hat das ein Tasting gegeben und hat uns damals über den Jim Beam Devil's Cut erzählt. Also der war damals voll neu. Die Idee ist dahinter, ich muss da Applaus holen, die Idee dahinter ist, man nimmt gebrauchte Bourbonfässer, füllt die mit etwas Wasser, spannt das in eine Maschine ein, die Maschine bewegt das rüttelartig, so wie so eine Art Farbmischer. Und am Ende habe ich das Wasser mit etwas Bourbon getränkt, der noch im Fassinnenraum war. Dieses Rest, den normal die schottischen Whisky-Erzeuger, die Japaner, die Iren, die Rumproduzenten, die Bierproduzenten, alle, die das weiter, diese gebrauchten Fässer verwenden, weil Bourbon ja per Definition nur in einmalig neuen Fässern, ausgekohlten Fässern verwendet werden darf, die werden ja dann auch weiterverkauft. Und ich fand das ein extrem interessantes Thema, um das in der Arbeit abzuhandeln, habe das dann eben in einer sehr großen Tiefe gemacht. Und am Ende war es irgendwie dann schade, dass das halt in so einer Schublade verschwindet. Und dann habe ich einfach mal 400 Kopien im Softcover-Format günstig produziert, einfach mal geschaut, ob das die Leute vielleicht interessieren könnte. Das tat nach 5 Monaten waren diese 400 Kopien weg. Und dann habe ich gesagt, so, ja, jetzt mache ich ein richtiges Buch, sage ich mal. Also wo man halt dann wirklich versucht, den Status quo des amerikanischen Whiskys mit den allen Facetten der Herstellung, der Geschichte einfach wiederzugeben. Und das ganze Projekt war ein 3-jähriges Projekt, hat das gedauert. Und deswegen verkaufe ich das Bourbon-Buch, also Bourbon Bekenntnis zum amerikanischen Whisky, eigentlich jetzt mehr als mein erstes Buch, weil das Sweating the Cask war für mich einfach meine Abschlussarbeit, das Ganze ausgedruckt und einfach mal eine Glückssache, dass ich das gemacht habe, dass ich mich immer darüber getraut habe, weil sonst hätte ich wahrscheinlich jetzt nie diesen Weg eingeschlagen. Und dann folgte halt nochmal sehr, sehr viel Recherche, weil das erste Buch hat ja wirklich dieses Thema dieses Barrel Sweatings, also den Prozess, den ich vorher beschrieben habe, beziehungsweise dann der Handel mit diesen Fässern und dergleichen. Und jetzt geht es ja auch wirklich drum, um die einzelnen Produzenten, um die Herstellung. Ich habe jetzt vorher einfach nochmal vor dem Interview jetzt nochmal interessehalber nachgeschaut. Also das Buch kommt ja auf 434 Seiten, was das eigentlich bedeutet. Es sind 118.000 Wörter drinnen und ich hoffe auch halt auch, dass es trotzdem noch sehr flüssig zum Lesen ist, dass man es dynamisch lesen kann. Und wenn jetzt jemand sagt, er möchte jetzt einfach wirklich sich in die Tiefe gehen beim amerikanischen Whisky, weil die meisten Bücher oder alle Bücher am deutschsprachigen Markt, würde ich mal sagen, machen das nicht, dann ist das natürlich die ideale Beschäftigung, sage ich jetzt mal. So, also da muss ich viel ausholen, weil es eine lange Geschichte ist.
Also muss ich aber auch sagen, also dein neues Buch ist halt, gut, im Vergleich zum anderen ist es natürlich auch deutlich ansprechender illustriert, es ist deutlich dicker, wie du schon sagst, hast du natürlich auch die Thematik, gehst du in die Thematik viel tiefer rein, beschreibst auch Hersteller und so weiter, die allgemeine Produktion beschreibst du auch deutlich umfassender. Was ich aber sagen muss, was ich irgendwie an deinem ersten Buch, an dem Softcover wirklich so, ja, auf der einen Seite witzig, aber auch irgendwie so individuell fand, war, dass du bist wirklich wissenschaftlich extrem in die Tiefe und du hast so viele Fußnoten. Ja. Ich fand das so witzig, dass du teilweise fast eine ganze Seite, da war, ich glaube, auf der einen Seite waren nur 3 Zeilen Text und der Rest war komplett eine Fußnote in ganz kleiner Schrift. Und das war, ja, das war natürlich, hat natürlich extrem den Lesefluss geschadet. Aber es war trotzdem irgendwie, ja, so, ja, sowas komplett Neues. Und das, ja, das, ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich an das Buch denke und die Aufmachung. Also es war irgendwie, es war wirklich ein Unikat. Ich fand es damals wirklich cool zu lesen, weil Sweating the Cask, finde ich, war damals auch eines der ersten Bücher, die so richtig in die Tiefe gegangen sind bei Bourbon. Und das fand ich klasse.
Na, Unikat trifft's gut und das mit den Fußnoten ist so, ich komme ja auch aus, also ich habe Medienkultur und Kunsttheorien studiert, also auch ein medientheoretisches Studium und da hat man natürlich auch viele Autoren, die man gelesen hat, die diesen Kunstgriff der Fußnote nimmt, sprich Eigentlich gehört es nicht zum Thema, aber es wäre jetzt interessant, darüber noch was zu erzählen. Und das ist natürlich teilweise, dass sich eine Fußnote über eine ganze Seite erstreckt. Das war eben auch komplett neu. Und ich finde es immer noch amüsant. Ich war jetzt auf der Whisky-Messe in Konstanz. Da hat der Matthias Hartinger mich eingeladen, auf dem Medienstand dort zu sein. Das war das erste Mal, dass ich es dort gemacht habe. Ich fand, es war eine super Premiere. Und da kamen Leute mit Sweating the Cask daher und wollten sich das unterschreiben lassen. Und das war noch in einem Zustand, wo ich gedacht habe, wow, für eine Klebebindung und so. Und das Buch hat dann doch gehalten. Ich weiß, dass es nicht bei allen so gehalten hat, weil natürlich jetzt von der Verarbeitung jetzt mit einer professionellen Buchdruckerei, mit Grasl jetzt aus Österreich, die ich jetzt verwendet habe, jetzt natürlich ganz ein anderes Thema ist. Also jetzt ist auch wirklich ein Buch mit Leseband, wo man wirklich sich jetzt mal über mehrere Wochen und Monate damit beschäftigen kann, das Buch ins Freie mit rausnehmen, umdrehen. Also das war mit Alten, glaube ich, nicht so möglich. Also wenn man da ein bisschen grober umgegangen ist, dann flogen auch schon mal die Seiten raus. Ich weiß nicht, wie ist dein Buch, ob das noch heil ist.
Also das ist noch komplett heil. Also das hatte ich auch nie mit rausgenommen. Das war immer entweder im Schrank oder in der Hand. Also genau. Das sieht fast noch so aus wie am ersten Tag.
Sehr gut. Genau. Und vom Umfang her, also das ist vielleicht auch noch das Thema. Also das erste Buch hatte jetzt so 87 Seiten, um mal so eine Vergleichsgröße zu machen. Wobei man da, glaube ich, dann eben, ja, so 20, 25 Seiten jetzt wegen dem Quellenverzeichnis wegnehmen kann. Ich habe jetzt beim jetzigen Buch drauf verzichtet, das Quellenverzeichnis beziehungsweise die ganzen Querverweise reinzutun, weil es dann auch den Rahmen gesprengt hat und ich vom Feedback schon bekommen habe, dass viele dieses wissenschaftlich jetzt nicht immer so schätzen in die Richtung. Und ich habe es bei mir in meiner Datei weiterhin sauber drinnen. Das heißt, ich habe öfter mal eine Nachfrage und dann sagen sie, hey, auf Seite so und so im Absatz 3, da schreibst du das. Wo ist denn da die Quelle und so weiter? Woher kommt das her? Es ist halt mittlerweile so ein großes Fundus an Quellen, die da reingeschaltet sind. Ich habe jetzt neben mir den Computer mal laufen. Ich werde es mal parallel nachschauen, um da einfach nur mal zu zeigen, wie enorm das Ganze gegangen ist. Und da hätten wir wahrscheinlich dann nochmal 80 Seiten mehr machen müssen. Also es sind eben 56 Seiten, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, 56 Seiten wäre jetzt noch einmal extra nur für die ganzen Referenzen drinnen. Und ich glaube, dass es dann es wäre nicht wert gewesen, so viel eben da reinzutun. Ich werde es mal online stellen, habe ich vor auf meine Website. Das heißt, die Leute können sich dann mal durchschauen, wenn sie wirklich sagen, okay, jetzt wollte ich mal schauen, woher kommt denn das ganze Wissen, wo kann ich da weiterschauen. Und das ist vielleicht auch ein Thema, woher kommt das Ganze? Also es gibt natürlich im Englischsprachigen, wie du weißt, einige sehr gute Bücher, die man verwenden kann, die aber jetzt auch im Laufe der Recherche jetzt von 2014 weg viel, viel mehr geworden sind. Das heißt, als ich damals mein Buch geschrieben habe, da war eigentlich Chuck Cowdery, Bourbon Straight, war so das Referenzwerk, sage ich mal, aus dem Jahr 2004. Dann gab es noch Gas Regan, The Book of Bourbon, ich glaube 1999, 2002, irgendwas in dem Bereich. Also wirklich keine aktuellen Informationen. Und das hat sich dann doch in der Zeit, wo ich es dann geschrieben habe, sehr, 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 sehr verändert, auf jeden Fall. Und was ich auch noch vielleicht ganz kurz dazu sagen soll, was auch noch eine sehr gute Quelle war, ich erwähne das oft gerne, weil das Leute nicht wissen, dass es das gibt. Das ist das Oral History Project des Louis B. Nunn Center, der University of Kentucky. Und die haben in minutiöser Arbeit hunderte Stunden an Interviewmaterial mit Parker Beam, Elmer T. Lee, beide mittlerweile verstorben, mit Fred Noe, Jimmy Russell, Eddie Russell, Chris Morris und so weiter und so fort. Also die viele prominente und auch nicht prominente Leute der KDA-Mitgliederbetriebe und auch von Buffalo Trace. Und das ist etwas, wenn man sagt, man möchte sich wirklich mal so reinschauen, wenn die off the record reden, also ohne jetzt die ganzen Vorgaben der Marketingabteilungen und so, war das einfach eine super, super wertvolle Basis. Muss man besuchen im Internet, aber man findet es auf jeden Fall. Also kann ich sehr empfehlen für die Leute, die viel Zeit haben und sagen, sie wollen sich nochmal ein bisschen audiovisuell weiterbilden.
Weil du die Ich hatte gerade noch eine Frage eingefallen. Und zwar du hast vorhin Sweating the Cast, also du hast die Thematik kurz erläutert, was man dahinter versteht. Wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal Bourbon und Single Malt so im Vergleich nebeneinander stellt, und das finde ich, hattest du auch sehr schön, glaube ich, auf den ersten Seiten des Buches beschrieben, was so der grundsätzliche Unterschied ist in der allgemeinen Herstellung. Was würdest du jetzt, wenn du jetzt sagen müsstest, ein oder zwei Merkmale bei der Produktion, das sind wirklich die Unterschiede, die markanten Unterschiede zwischen Scotch oder Single Malt und Bourbon. Welche zwei würdest du da rauspicken, wo du sagst, die machen definitiv den Unterschied zwischen Bourbon und Single Malt?
Zwei ist perfekt. Also es gibt da natürlich einige, aber ich finde, die allermeisten sind halt Ausbau, also sprich Fass
bei Fässer,
ja. Genau. Und das zweite ist Klima. Also was ist die Umgebung? Wenn wir jetzt von amerikanischem Whisky ausgehen, gehe ich zumindest oder viele andere Autoren halt in erster Linie von den am Markt relevanten, also am globalen Markt relevanten Produzenten aus, weil das ist halt die Zugangsweise, die ich gewählt habe. Es wäre natürlich auch möglich gewesen, sagt man geht jetzt von den vielen, 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 vielen Mikrodestillerien aus. Aber mein Thema war, nee, ich wollte einmal etwas, was schon länger Bestand hat, was auch länger Bestand haben wird und wo man wirklich auch schon ein bisschen eine Substanz hat, weil die Mikrodestillerien sich in so viele Richtungen noch entwickeln. Das wird man sehen, das wird vielleicht jemand anders mal abdecken. Es gibt mittlerweile 1350 oder da, vielleicht hat sich die Zahl mittlerweile schon wieder geändert, Mikrodestillerien in den USA. Und mein Thema war halt, auf die am Markt relevanten einzugehen. Und da ist man halt auf einen sehr eingeschränkten Bereich, im Bereich von Kentucky, Tennessee und der Süden von Indiana. Und das ist natürlich das, was am meisten ist. Es gibt bei meinem Buch auch ein paar Kapitel über Mikrodestillerien und über die neuen Entwicklungen, aber es ist da schon sehr, sehr, sehr im Hintergrund. Das heißt, ich habe mich in erster Linie auf den verlassen. Und bei den großen Produzenten eben, wenn sie Bourbon, Rye, Wheat oder amerikanischen Malt Whisky herstellen, gibt es halt einfach eine Pflicht seit den 30er Jahren, neue ausgekohlte Eichenholzfässer zu verwenden. Und ich meine, da kannst du mir kurz sagen, wie viele Prozent der schottischen Whisky-Hersteller nehmen neues Holz? Das ist wahrscheinlich verschwindend gering für irgendwelche Spezialabfüllungen.
Gell? Genau. Also wenn dann als Spezialabfüllung oder als Teil eine von mehreren Fässern, also dann in Kombination mit Ex-Bourbon oder Ex-Sherry, aber es hat sich jetzt keiner auf die Fahnen geschrieben, ausschließlich neue Fässer zu verwenden. Und gut,
heißt der amerikanischer Whisky, und wenn ich gehe jetzt halt von diesen Kategorien aus, die relevant sind, sage ich mal, natürlich gibt es auch Korn-Whisky, natürlich gibt es auch Blended-Whisky, aber von die wirklich, wirklich relevant sind. Und die schmecken halt wie neues Holz. Das heißt, der Whisky ist, wenn man sagt, man möchte jetzt wirklich so Eiche, dann ist wahrscheinlich der Bourbon die Kategorie, wo man das Thema Eiche mit Getreide in Kombination am besten dargestellt bekommt. Das kommt man ein bisschen dann zu plump vor, zu aufgestylt in die Richtung, zu dick, aber das ist halt der Stil dieses Whiskys. Und dadurch ist das natürlich im Glas sowas von klar zu unterscheiden, die zwei Stile, sage ich mal, wohingegen auch das Klima natürlich eine große Rolle spielt. Also wir haben halt in dem Fall halt auch sogenannte Warehouses, wo die Fässer drinnen liegen, die meistens nicht beheizt sind. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber meistens sind die nicht beheizt. Und da geht halt wirklich die Sonne drauf und man hat Temperaturunterschiede, die riesig sind. Und jeder, der in Schottland war, weiß, dass da wahrscheinlich im Bereich Oktober bis März, sag ich mal, nicht so viel im Fass passiert, weil da einfach zu kalt ist und der Whisky einfach bei Wärme- und Kälteaustausch sich viel mehr in das Holz reinfrisst, viel mehr Austausch auseinander ist. Mhm. Also das sind die ganz großen Faktoren. Die anderen tue ich nochmal ganz kurz abtun. Natürlich Getreidezusammensetzung. Wenn man jetzt von Single Malt ausgeht, 100% gemälzte Gerste. Bei Bourbon klassischerweise immer eine Mischung aus Getreide. Die Hefe ist in Amerika hat wesentlich einen größeren Fokus als in Schottland. Und das Dritte ist natürlich die Destillationsanlagen, die Art und Weise, wie destilliert wird. Aber da sollen die Leute sich dann im Buch dann nochmal genauer informieren. Das wird das dann alles sprengen. Weiß nicht, ob dir noch was einfällt, aber das sind jetzt einmal so spontan die Sachen, wo ich sage, wo sie sich am allermeisten unterscheiden, würde ich sagen.
Also du hast, also mit dem Klimapunkt finde ich, also gebe ich dir absolut recht. Da ist klar, das sind einfach komplett andere Klimabereiche, jetzt Vergleich Schottland oder Kentucky, Indiana und Tennessee. Das hat natürlich einen gewaltigen Einfluss auf ja, Aromatik, Bouquet und Geschmack der Whiskys. Wobei ich muss jetzt fast sagen, im Unterschied zu den Fässern, wenn man jetzt nämlich bedenkt, dass Schottland auch einige Brennereien Virgin Oak Fässer verwenden, also neue ausgebrannte Fässer, muss ich fast sagen, ich finde die Fermentation und vor allen Dingen die Getreideauswahl, finde ich jetzt persönlich, ja, das noch entscheidendere Kriterium, was jetzt Bourbon oder amerikanischen Whisky von schottischem, wie jetzt Single Malt, unterscheidet. Denn, ja, wie du es schon angesprochen hast, du hast ja bei der Getreideauswahl, hast du ja einfach ein Sammelsurium verschiedener Getreide oder Getreidesorten. Weizen macht weiches Mundgefühl, Roggen bringt Würze rein und das ist alles was wir bei Scotch nicht haben. Und was auch sehr interessant ist, du schreibst ja auch in deinem Buch über Coville Distillery in Chicago.
Genau, das liegt halt auch viel daran, dass der Robert Birnecker Österreicher ist, also der Inhaber davon, und dass er mir da auch viel Informationen zur Verfügung gestellt hat. Das war eigentlich ein super, Verbindungsglied in die Welt der Mikrodestillerien, weil da hat man ja oft dann, die sieht man ja nicht so häufig in Europa, dass da mal die mal rumlaufen, sag ich mal. Und das war mit Robert sehr, sehr fein, genau.
Also ich muss sagen, ich hatte Robert, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Jahre das her ist, also ich glaube 4 oder 5, da hatte ich Robert mal in Berlin in der amerikanischen Botschaft bei einer Veranstaltung kennengelernt und da hat er mir auch seine ganze Whisky, seine Whisky-Produktion gezeigt und vorgestellt. Ja. Und da hatte ich das erste Mal so wirklich auf dem Schirm bekommen, weil mir Robert das erzählt hat, er verwendet ja für seine Maische, er macht ja auch einen 100% Roggen-Whisky. Und genau. den kriegst du eigentlich so nicht her, wenn du jetzt keine gemälzte Gerste als Fermentationsstarter nimmst, aber er verwendet Enzyme, was jetzt, also um die ganze Fermentation in Gang zu setzen, was jetzt zum Beispiel in Schottland undenkbar wäre. Ja. Und das ist auch so ein Ding, so die Getreidefermentation, die ich finde, allein auch aufgrund solcher Prozesse, finde ich, ja, es ist schon ein sehr, sehr gewaltiger Unterschied zwischen Bourbon und Single Malt oder jetzt allein auch der Fermentation. Ich hatte mal ein Interview oder einen Vortrag von Fred Know gehört, der hatte damals gesagt, dass für Beam ist die Hefe so entscheidend, dass die in ganz vielen verschiedenen Kühlschränken ihre Hefestämme haben. Ja, glaube ich. Ich glaube, der hat sogar zu Hause in seinem privaten Kühlschrank einen Hefestamm. Falls mit der Destillerie irgendwas passiert, dass das entscheidende Kriterium ist, der den Whisky-Stil definiert. Also wenn ein Lagerhaus abbrennt, ist es nicht so dramatisch, wie wenn die ganze Hefe verschwinden würde, was in Schottland auch überhaupt nicht relevant ist. Da dreht sich wirklich fast alles um Destillation und alte Fässer.
Ich glaube, in Schottland gibt es zwei Industriehäfen, zwei große. Also es kann sein, dass es mittlerweile ein paar mehr gibt, aber zwei große, die viel in Verwendung finden. Das ist richtig, genau. Wobei natürlich die neueren Destillerien, sage ich jetzt mal, also wir gehen jetzt halt immer auch viel von den Großen aus, die halt eben schon seit Ende der Prohibition oder ein paar Jahre, Jahrzehnte später gestartet sind. Bei den neueren gehe ich auch davon aus, dass sie sehr viel Hefen natürlich zukaufen, wie das auch ein Bierhersteller zum Beispiel macht. Wobei hier natürlich auch bei den Hefeherstellern, also die das professionell verkaufen, aufgrund des Craft Beer Booms natürlich auch viel, viel mehr geforscht wurde, viel, viel mehr verschiedene Varianten reingekommen sind als wird. Und ich meine, wie gesagt, Schottland ist jetzt überhaupt nicht mein Spezialgebiet. Ich weiß nicht, wie dort die kleinen Destillerien das machen. Vielleicht, man muss ja als neuer Marktteilnehmer ja auch immer ein bisschen schauen, wie unterscheide ich mich zu den bereits bestehenden. Und meistens kann ich halt nicht gleich besseren Whisky machen. Also nein, man kann es auf jeden Fall nicht, weil einfach das Alter fehlt
das, und das die Vorräte und so weiter. Das Know-how auch, klar.
Und da kann sowas natürlich wie jetzt eine spezialisierte Hefe in Schottland oder in Irland könnte das schon sehr viel Unterschied machen. Könnte ich mir gut vorstellen, ja.
Also es ist ja auch die großen Forscher in Schottland, zum Beispiel Dr. Bill Lumsden von Glenmorangie, hat ja auch in den letzten Jahren auch immer wieder einzelne Proben oder Berichte geschrieben oder beschrieben über Ergebnisse von Fermentationen mit unterschiedlichen Hefestämmen. Also geforscht wird auch von den neugierigen, genau, Destillerien. Aber ja, letztendlich sind es einfach meistens einfach völlig industrialisierte, hocheffiziente Hefen, bei denen jetzt wirklich der individuelle Charakter, wie wir es jetzt bei Bourbon oder auch in der Rumindustrie haben, eigentlich ja fast Makulatur.
Rum ist auch ein großes Thema da, auf jeden Fall. Also da hast halt dann auch wirklich das Terroir in der Hefe drinnen. Jetzt muss man natürlich mal so fragen, wie viel macht die Hefe aus? Und ich habe jetzt parallel mal, weil ich vor wenigen Tagen mit Bernie Labas geschrieben habe, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Frage ich hatte. Also Bernie Labas ist von Heaven Hill, der Brand Ambassador, und hat auch ein Whisky-Buch geschrieben, Bourbon Whisky, Our Native Spirit. Und da habe ich ihn irgendwas Aktuelles von Heaven Hill gefragt, ich weiß nicht mehr genau. Und da sind wir halt auf Distillers Rule of Thumb hingekommen. Wo geht es darum, wodurch entscheidet sich der Geschmack, wie kann ich Einfluss drauf nehmen? Und er hat da von eben Greg Davis, der jetzt bei Jim Beam fürs Destillieren zuständig ist, der hat mal so gesagt, dass für ihn, wenn man von 100% ausgeht, macht die Hefe 10% aus. Also wenn ich den Hefestrang ändere, dann wird am Ende das Produkt um 10% unterschiedlich. Das ist natürlich jetzt bei Milchmädchen, aber egal. 15% die Destillation, 25% die Getreidemischung und 50% dann die Lagerung. Und da hat man da eigentlich schon so eine ganz gute Auflistung. Also es bewirkt auf jeden Fall etwas.
Das war auf jeden Fall. Das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr treffende prozentuale Zusammensetzung. Denn 25% Getreide ist in Schottland, ja, völlig indiskutabel. Also das 25% macht bei keinem Single Malt Hersteller die Aromatik des Getreides aus.
Ist ja meistens dasselbe dann, oder? Also das heißt, man hat dann eben, wenn man jetzt von Single Malt hergeht, gemälzte Gerste mit jetzt gar nicht mal so den klaren Ursprung, oder? Also es muss jetzt ja nicht unbedingt aus Schottland kommen. Es kommt wahrscheinlich viel aus anderen Ländern.
Das kann gar nicht. Kann gar nicht. Also die haben ja schon vor Jahrzehnten war die komplette schottische Industrie auf Importe angewiesen, Brasilien, wo auch immer her. Und die gemälzte Gerste in Schottland hat ja eigentlich nur den Zweck, beziehungsweise es werden ja nur neue Sorten verwendet in erster Linie, weil neuere Sorten dann so gezüchtet sind, dass sie eine höhere Alkoholausbeute haben. Ja. Und ja gut, das bietet natürlich dann aber auch verschiedenen anderen Malt Whisky Destillerien, wie zum Beispiel Progladi, denen bietet das natürlich dann die Möglichkeit, wirklich sich ein Alleinstellungsmerkmal zu erarbeiten, indem sie wirklich regionale Gerste anbauen und dann so ein bisschen die Charakteristik des Getreidearomas mit reinbringen. Das ist dann wieder solche Nischen, die dann entstehen und die dann ja verschiedene Destillerien Alleinstellungsmerkmal bieten.
Genau, das habe ich vorher gemeint. Das ist ich sehe das mehr als eine Chance in die Richtung, was zu tun. Vor allem auch beim Getreide. Es gibt jetzt sehr viele auch Initiativen, wo man halt versucht, diese 50-Miles-Geschichte, dass man einfach nur Getreide aus der Umgebung nimmt. Da fällt mir zum Beispiel mal Dryfly aus Washington ein, zum Beispiel. Einer dieser neueren Destillerien, die trotzdem schon eine gewisse Größe haben, die man trotzdem in Europa schon auch bekommt, sage ich mal, aber die sich dann eben verpflichtet haben, eben nur Getreide aus dem eigenen Bundesstaat zu nehmen. Oder Westland als ganz passendes Beispiel, was ich ja auch im Buch erwähnt habe, das hast du mehrmals an fairen Stellen gesehen, die halt dann eben einen typischen Oregon Single Malt machen und wo sie halt versuchen, auch die Oregon-Eiche einzubilden, die Quercus Garyana und so. Und da glaube ich jetzt, bei den neuen Herstellern ist es viel wertvoller, wenn sie sich in diesen Bereichen ihre Energie aufwenden, als wenn sie versuchen, Kentucky Straight Bourbon hinzubekommen. Ich glaube, auf lange Zeit wäre das schon sinnvoll, aber einfach, weil es wie jemand, der sagt, er möchte jetzt einen Craft-Beer-Brauer aufmachen und dann fängt er halt gleich mit einem Helles oder einem Pilsner an. Das sind halt die, was Bierstile, die wahrscheinlich am schwierigsten hinzubekommen sind, weil man halt da die wenigsten Abweichungen noch haben kann in die Richtung. Ja, und ich glaube, das kann eine Chance sein für kleine Hersteller. Ich weiß halt eben nicht, wie das halt eben gerade in Europa ist. Also in Deutschland, ja, da nehme ich es wahr, oder in Österreich. Aber ich weiß nicht, wie freundlich die Gesetzgebung in Schottland ist gegenüber neuen Herstellern. Ich weiß zum Beispiel, in Irland ist sie gar nicht so leicht, weil wenn es darum geht, ein Zolllager aufzumachen, da sind die Bankgarantien, die man hinterlassen muss, gleich mal enorm, wodurch man schon halt viele, viele Produzenten ausschließt. Gell? Mhm. Und genau.
Weil du jetzt gerade Straight Bourbon erwähnt hast und vorhin Bourbon, wenn du jetzt so Tastings oder so gibst, hast du da das Gefühl, dass den Leuten bewusst ist eigentlich, was der Unterschied zwischen Bourbon und Straight Bourbon ist? Weil das ist jetzt zum Beispiel auch eine Bezeichnung, die du jetzt bei Scotch eigentlich gar nicht findest. Also Straight ist ja so ein typisch amerikanischer Begriff, was Whisky angeht. Kennen so deiner Einschätzung nach so der Standard-Tasting-Besucher eigentlich den Unterschied zwischen Bourbon und Straight Bourbon?
Würde ich sagen, nein. Deswegen ist es fast immer in den Tastings enthalten. Kommt immer darauf an, natürlich, wie das Tasting, was das Thema ist in die Richtung, aber ich mag irrsinnig gern zu erzählen, was bedeutet Bourbon, was bedeutet Straight und was bedeutet Whisky und was bedeutet das alles in der Kombination. Also um es mal ganz kurz runterzubrechen, Bourbon gibt uns einfach nur die Garantie, dass es mindestens 51% Mais enthalten kann. Kann übrigens auch 100% sein. In mancher Literatur wird das falsch erwähnt. Ich habe gerade jetzt wieder ein Buch gelesen aus im Englischen, das jetzt ein Jahr alt ist, wo es auch falsch erwähnt wurde. Das heißt, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Es gibt Marktbeispiele, wie zum Beispiel von Balcones oder der Hudson Baby Bourbon von Tuffieltown. Das sind alles Whiskys, die sich Bourbon nennen und 100% Maisanteil haben. Das ist das, was mit Bourbon garantiert wird. Und zusätzlich noch die Destillationshöhe, die darf maximal 80 Volumenprozent sein. Der Barrel Entry Proof, also der Alkoholgehalt, mit dem der Whisky ins Fass geht, darf maximal 62,5 Volumenprozent sein. Und es muss aus den USA kommen, seit den 60er Jahren. So, das ist, was Bourbon ausmacht. Ich habe aber da jetzt weder ein Mindestalter, eigentlich das Mindestalter, das fehlt den ersten.
Ja, gut, ein Tag müsste es sein. Also es müsste, ja, steht ja, die genau. Gesetzgebung sagt ja nur, es muss in 9 ausgebrannten Eichenholzbehältern sein, gelagert
genau,
sein.
Also geht man eigentlich von gelagert sein. Mehr genau, muss es genau. Sein.
Genau, es muss ja nicht mal ein Fass sein, es steht ja nur da Container, also Behälter.
Genau. Also Fässer haben sich natürlich aus diversen Gründen als praktikabel erwiesen. Ich meine, ich glaube, wenn man jetzt da ein paar hundert Jahre zurückgeht, wurde noch alles in Fässern gelagert, weil es halt super zum Transportieren war. Heutzutage hat der Plastik und Edelstahl viel abgelöst. Man sieht es in den Destillerien auch häufig an den Fermentationsbottichen, die halt manchmal doch noch aus Zypressenholz sind, aber oftmals halt dann auch schon im Edelstahl, die natürlich auch viele Vorteile haben. Nur in der Lagerung von Spiritosen ist eine dieser anachronistischen Branchen, wo man halt dann eben immer noch das Holzfass hat. Und die Vorgabe gibt es jetzt eigentlich keine, auch von der Größe her. Die Dauer wird dann eigentlich erst mit Straights definiert. Also das heißt, Straights bedeutet dann keine Zusätze in Form von anderen Produkten, die verträglich sind, spricht man wie zum Beispiel Wein oder Säften oder was man eben Farbstoff, was man dazu mischen könnte. Das wird bei Bourbon per se ausgeschlossen, aber bei der Kategorie Rye oder Wheat wäre das möglich, wenn es nicht straight ist. Also da muss man aufpassen. Und das zweite ist halt das Mindestalter von 2 Jahren. 2 Jahre klingt jetzt ja wenig für einen schottischen Whisky-Connoisseur, sage ich mal.
Das Klima macht es halt aus.
Das Klima macht's aus und de facto gibt es sehr, sehr wenige Straight Whiskys mit 2 Jahren, weil wenn man es 2 Jahre alt macht, dann gibt es ein anderes Gesetz, das besagt, dann muss man das Alter draufschreiben. Das heißt, wenn ich sage, ich habe jetzt die Maker's Mark oder Bullet oder Jim Beam White Label for Roses, da steht ja nirgendwo ein Alter drauf. Und wenn ich mir das möchte, dass kein Alter draufsteht, dann muss es mindestens 4 Jahre alt sein. Ist von der Erklärung ein bisschen schwieriger, wenn man da eben sagen muss, es ist 2 Jahre, aber... weil de facto ist es eigentlich fast immer 4 Jahre. Aber eine kleine Destillerie könnte zum Beispiel sagen, okay, mein Whisky ist jetzt 2 Jahre alt, ich schreibe dann 2 Jahre drauf oder 3 Jahre oder 36 Monate, was auch immer. Was ein paar probiert haben natürlich, sie schrieben drauf less than 4 years, was aber mittlerweile zum Glück nicht mehr erlaubt wird, weil das ist natürlich eine tolle Information, der Whisky ist unter 4 Jahre. Wie alt ja, ist.
Super, sagt gar nichts. Ja.
Genau. Und das Ganze funktioniert analog auch für Rye oder für Wheat oder Malt Whisky. Das heißt, Rye Whisky, Wheat Whisky, Malt Whisky haben genauso die Vorgabe, in 9 ausgekohlten Eichenholzfässern zu lagern und mindestens 51% des jeweiligen Getreides zu haben und die Alkoholgrenzen einzuhalten. Das heißt, Malt Whisky aus den USA muss nicht 100% Gerste bedeuten und ist auch neues Holz. Dadurch schmecken die auch ganz anders. Es gibt mittlerweile ein paar, die man probieren kann. Also Woodford zum Beispiel macht einen Malt Whisky am Markt, den man sehr gut erhältlich hat, auch in Deutschland mittlerweile.
Mhm, ja, ja. Weil du gerade ein paar Bourbon-Marken wie jetzt Woodford erwähnt hast, wenn du jetzt 3 Bourbons aussuchen musst, also sag mal einfach mal Straight Bourbons, die du uneingeschränkt empfehlen könntest. Welche wären das? Also 3 Stück.
Ja, es gibt natürlich immer die Frage, ob man das jetzt im Speciality-Bereich macht, also wo man sagt, okay, das kostet dann halt auch ein bisschen was. Oder halt
diese... Bleiben wir mal im moderaten Rahmen, also jetzt was...
Im Everyday.
Was man sich auch einfach als Durchschnittsverdiener leisten kann.
Weil ein großer Vorteil jetzt vom amerikanischen Whisky ist weiterhin noch, dass er eigentlich noch relativ günstig ist. Wenn es jetzt in Speciality-Bereich reingegangen wäre, kann man natürlich Buffalo Trace Antique Collection nennen. Das wäre etwas, was auf jeden Fall... Aber das ist halt leider aufgrund der Politik auch des Importeurs, muss man auch sagen, wenn man jetzt die Vergleiche jetzt mit Preisen jetzt eben in UK zum Beispiel anschaut, ist es leider unleistbar geworden. Ich kriege die hin und wieder mal zu probieren, aber ich kaufe die auch nicht, weil es ist einfach zu teuer, das ist überhitzt, das ist ein bisschen schade. Aber wenn es jetzt so Everyday Bourbons, ich finde Four Roses Small Batch immer noch ein extrem gelungenes Produkt. Four Roses wird oft ein bisschen gering geschätzt, sage ich mal. Liegt auch viel, dass also zumindest in Österreich war der Yellow Label sehr, sehr präsent. Jeder Bar, sage ich mal, die jetzt nicht so viel auf sich gehalten hat. Ich finde aber sowohl der Small Batch als auch der Single Barrel sehr, sehr gelungene Produkte, die für wenig Geld sowohl im Pur-Bereich als auch im Mix-Bereich großartige Resultate liefern. Das ist halt ein Bourbon, wenn wir jetzt vorher gesprochen haben, der sehr auf das Thema unterschiedliche Hefen eingeht. Also wir haben bei Four Roses ja 10 verschiedene Hefen, die, Entschuldigung, da habe ich jetzt übertrieben, 5 verschiedene Hefen, die verwendet werden und die mit 2 verschiedenen Getreidemischungen miteinander vermengt werden. Und das ist ein eher ungewöhnlicher Ansatz für amerikanischen Whisky, aber zeigt auch, wo ihr Fokus ist. Und sie haben auch einen relativ hohen Roggenanteil. Also der ist so, ich weiß nicht genau, die Mashbill ist gerade auswendig. Es sind 2 verschiedene. Eine hat irgendwas mit 20, eine hat irgendwas mit 30% Roggen, was recht, recht hoch ist. Ich finde aber auch den Wild Turkey Rare Breed zum Beispiel auch ein schöner Whisky. Bei dem war manchmal auch das Problem, dass in manchen Warehouses die Fässer doch an Alkohol verloren haben und dass sie dann nicht mehr genug Prozent hatten, um in Rare Breed reinzukommen. Ich weiß nicht, hat der 56 oder irgend sowas? Ich weiß jetzt auch gerade nicht auswendig.
Ich weiß jetzt auch nicht,
wie LBV von dem, aber kann man alles am Fass nachschauen. Wild Turkey generell eine sehr sympathische Destillerie von der ganzen Aufmachung her. Gehört jetzt auch einem Großproduzenten natürlich, war auch notwendig, um diverse Modernisierung in Angriff zu nehmen. Aber das, finde ich, ist von denen ein absolut Produkt, was man immer verwenden kann. Und ich finde auch Elijah Craig, Heaven Hill macht sehr viele tolle Sachen. Elijah Craig hat sich verändert natürlich. Den 12-jährigen Whisky gibt es jetzt nicht mehr. Das ist ein Non-Age-Statement-Whisky geworden mit 8 bis 12 Jahren eben. Ich finde ihn aber immer noch im Everyday-Bourbon-Bereich sehr, sehr gut. Und wenn wir jetzt sagen, 3, ich mache jetzt noch eine 4., das ist jetzt so im Mittelklasse-Bereich, damit man etwas nennt, was man vielleicht noch nicht kennt, sage ich mal, da würde ich jetzt mal sagen Yellowstone Select. Das ist von der Firma Luxco, eine, die auch ein eigenes Kapitel in meinem Buch bekommen hat, weil sie aktuell vielleicht noch nicht so bekannt ist, aber in Zukunft bestimmt viel von sich reden machen wird, haben 2 Destillerien, eine große Destillerie gebaut, eine kleinere Mikrodestillerie erworben, haben markentechnisch sind sie gut aufgestellt mit Rebel Yell, Astra Brooks und eben Yellowstone. Und sind schon sehr lange in Amerika im Spirituosen-Discount-Markt tätig, also haben auch ein Geschäftsfeld abseits der Markenprodukte. Und deswegen habe ich von denen auch ein eigenes Kapitel gemacht, weil es da auch viel zu erzählen gab. Das muss man auch dazu sagen. Und Yellowstone Select ist etwas, ich glaube, Berola hat das im Vertrieb hier in Deutschland jetzt neu. Und das ist etwas, wo ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Es gibt auch eine Limited Edition, da sind wir wieder im Speciality-Bereich, weil die ist teuer.
Ja, ja. Mich wundert, dass du Mictas nicht erwähnt hast. Weil das muss ich sagen, das war für mich so in den letzten Jahren wirklich die Entdeckung, weil die Preise sind gut, man muss schon ein bisschen in die Tasche greifen, sind ja so, ich glaube, 50, 60 Euro so der Rye und der Bourbon. Aber das ist für mich mittlerweile eine so der Speerspitzen an amerikanischen Whisky, die es in Deutschland gibt. So im vertretbaren finanziellen Bereich.
Das war für mich jetzt auch die Frage, wie man es halt definiert.
Also okay.
Mictas ist ja natürlich dann schon in der Mittelklasse, sage ich mal. Gell? Yellowstone Select wahrscheinlich auch, ist auch in diesem Bereich 50 Euro drum. Mictas hat das, finde ich, sehr clever gemacht. Die haben halt sich von Anfang an in diesem Preissegment auch positioniert. Und auch in den USA und vor allem am asiatischen Markt sind die sehr, sehr stark. Ich war mal vor ein paar Jahren in Hongkong und da sieht man Mictas wirklich an jeder Ecke. Es lag halt dran, dass der Matt Malyoko, also der Sohn vom Gründer, dass der in Asien gearbeitet hat, ich glaube im Finanzbereich. Und der hat natürlich parallel noch geschaut, dass da Mictas am lokalen Markt dann auch entsprechend weitergemacht wird. In Deutschland, glaube ich, war es jetzt mal eine Zeit lang immer mal so bei kleineren Importeuren, wo es eben noch nicht so. Und jetzt ist es ja, wie heißt Mack & Schüller heißt, glaube ich, die Company, und die machen gut Druck, finde ich gut. Und was bei denen natürlich ist, von Mictas, gibt es ja auch ein zwiespältiges Verhältnis, sage ich mal, weil die fanden mein Buch jetzt nicht so prickelnd, sage ich mal, so die ganze Geschichte. Naja, es war so ein bisschen Congratulations to your book, but we can't feature it.
Okay, was hat die da genau dran gestört?
Ja, es ist halt so, dass Mictas als Markenname in Ende der 90er Jahre von Joe Malyoko neu registriert wurde, nachdem die Vorbesitzer aufgrund von einem, Bankrupt, also ist in Konkurs gegangen, sind die einfach untergetaucht und die Marke war einfach frei. Und die haben halt ihre Whisky Company zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt gestartet, als es eben noch nicht so viele gab am Markt, und haben da das sehr mit vielen Experten und mit einer sehr guten Strategie voranentwickelt. Allerdings haben sie sich halt die ganze Zeit gegeben, als ob sie halt die Company wären aus dem Jahr 1753 aus Pennsylvania. Und das passiert natürlich, das sind sie nicht die einzigen, sage ich jetzt mal. Und mir persönlich als Spirituosenfachmann sind solche Sachen dann auch doch wichtig. Also es gibt einerseits die Marketinggeschichte und andererseits halt die, was ist belegbar, was ist glaubwürdig. Und da haben sie vor allem in ihren Anfangsjahren da schon sehr, sehr viel Sachen erfunden. Ich sage jetzt mal so, im Buch ist es dann auch detailliert beschrieben. Und mir ging es halt darum, ein Fachbuch zu machen, und da wäre es jetzt irgendwie unglaubwürdig, wenn ich dann da bei manchen dann, nur weil ich das Produkt gut finde, und das ist bei Mick das definitiv der Fall, sage, ja, das ist die Vergangenheit, das müssen wir jetzt nicht extra beleuchten. Also ich habe versucht, zu jedem ein bisschen was unstimmig war, ob das jetzt die Geschichte von Basil Hayden bei Jim Beam ist oder die Geschichte, dass Jack Daniels die erste Destillerie der Welt gewesen wäre, der Welt natürlich, Entschuldigung, Amerikas gewesen wäre, ist auch ein totaler Blödsinn. Trotzdem haben sie da jetzt ihr 150-Jähriges so irgendwas gefeiert. Oder Elijah Craig, der Erfinder von Bourbon. Ich meine, viele Sachen wusstest du sicher auch schon in die Richtung, aber ein, zwei werden vielleicht auch noch dazu gekommen sein. Ja, das war mir immer einfach mal wichtig. Wir können nachher nochmal reden. Es gibt in der Idee, noch ein neues Buchprojekt zu machen. Da werde ich das nicht so im Fokus stellen. Da geht es dann um das Thema Anwendungsweise. Ich bin Bartender, aktuell im One Trick Pony, und bin sehr lange schon in dieser Branche drinnen und mixe extrem gern mit American Whiskey. habe aber so gut wie nichts in diesem Buch über Mixen gesprochen. Also es wird ein bisschen was über die Geschichte des Sazerac Cocktails erzählt, weil es halt zur Sazerac Company dazugehört, sage ich mal, darüber zu sprechen. Ja. Aber das nächste Buch, was ich für, ich schätze mal, dass es nächstes Jahr im Frühjahr so rauskommen könnte, wirklich ein schönes Anwendungsbuch, wo es darum geht, Mixen mit American Whiskey, und da spielt dann so die ganzen Marketinggeschichten dann auch nicht mehr so die Rolle. Da geht es darum, was ist qualitativ, sage jetzt mal, der ideale Whisky für einen Whisky Sour.
Was funktioniert im Cocktail, ja, genau.
Ja. Genau. Und da hat man doch viel Vielfalt.
Weil du jetzt gerade das Thema Bar erwähnt hast, du hast ja mal in Hamburg im Le Lion gearbeitet, jetzt aktuell im One Trick Pony. Wie ist deine Erfahrung nach Bourbon an der Bar? Ist es wirklich eine reine Mix-Spirituose, wie jetzt zum Beispiel einen Whisky Sour, oder kommen auch einige Gäste und wollen eine Beratung und wollen guten Bourbon pur trinken?
Also das One Trick Pony ist da sicher jetzt eine Anomalie ein bisschen, weil wir haben, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber ich glaube, wir haben mehr American Whisky als Scotches. Es kann natürlich sein, dass jetzt der Andreas Schöller, also der Inhaber, hat sich jetzt enorm in den letzten Jahren in die ganzen Longrose und Springbanks und Barry Bros and Rudd Abfüllung und so weiter rein gelesen und gekostet. Das heißt, wir haben da jetzt, kriegen da jetzt so fast einmal das Monat neue Zuwächse in die Richtung. Aber als ich im One Trick Pony angefangen hat, war von Anfang an schon ein ganz großer Fokus auf American Whiskey. Das liegt jetzt an dem persönlichen Vorlieben natürlich auch der Bartender, weil wenn du im Barbereich jetzt redest über Vorteile über American Whiskey, hast das halt gar nicht. Weil du halt eben die Backbone, sage ich mal, von den ganzen Klassikern basiert meistens auf Bourbon und Rye. Weil halt die Bargeschichte viel in Amerika entstanden ist. Und ob das jetzt ein Whisky Smash ist, ein Mint Julep, ein Whisky Sour, Manhattan, Old Fashioned, Boulevardier, also man kann da echt ewig lang aufzählen. Dadurch war die Akzeptanz immer schon sehr groß. Bei den Gästen, der Whisky Sour ist unser meistverkaufter Off-Menu-Drink. Das ist also alles, was nicht in der Karte steht, ist das einer der Top-Calls, also mit Abstand. Und relativ kurz danach kommen schon so Sachen wie Boulevardier, eine Mischung aus Bourbon, Campari, roter Wermut, oder eben der Vieux Carré, eine Manhattan-Variante, sage ich mal, mit Cognac, Rye-Whisky, roter Wermut, Dom Benedictine und Bitters. Das heißt, das ist jetzt bei uns schon sehr, sehr stark. Im Urbereich haben wir es auch auf der Karte drinnen. Also wir haben aktuell, glaube ich, den Kentucky Ole 13-jährigen Rye Whisky als Rarität drinnen. Und ich müsste lügen, ich weiß gerade gar nicht, was unser zweiter American Whisky ist, den wir gerade in der Karte featuren. Sagen wir mal, wir haben das bewusst geringe Auswahl an Spiritosen direkt in der Karte und einfach eine komplette Liste, die man sich dann geben lassen kann, wenn man wirklich da reingehen möchte. Und es dreht sich schon. Also es dreht sich, ich würde mal sagen, vielleicht so um 50% weniger als Scotch und ein bisschen weniger als Rum, aber noch vor Irish, Japan, Mezcal, so würde ich sagen, also in dem Bereich. Also du hast mir schon gesagt, dass eventuell so eine Frage kommen könnte, und ich bin jetzt eben nicht in der Bar, sonst hätte ich da nochmal schnell unser System reingeschaut, weil es mich auch privat interessiert, aber es wird auf jeden Fall verlangt, auf jeden Fall. Und dann halt, was bei uns halt dazu kommt, wir haben halt auch Raritäten. Das heißt, bei uns kriegt man Little Book, Chapter 1 und Chapter 3. Das ist eine absolute Rarität für 15 Euro zum Beispiel. Okay. Und von solchen Sachen haben wir halt mehrere. Wir haben Old Forester 1920 zum Beispiel hier, wo vorher gefragt hast, was ist einer dieser absolut empfehlenswerten Whiskys. Für mich ist das einer, der einfach viel Volumenprozent hat, aber die sehr elegant im Geschmack rüberbekommt. Und jetzt wegen anderen Bars, also in der Schweiz merke ich dann, wenn ich im Old Crow oder in der Tales Bar oder dergleichen bin, da ist das auch ein ganz großes Thema. Und in München im im Wolf zum Beispiel, zum Wolf auch. Also es ist immer, es kommt total auf den Barbetreiber drauf an. Da gibt es wieder andere, wo du Karten hast, die total uninspiriert sind. Also ich weiß nicht, was bei dir in der Gegend, ob da so ein paar Vorzeige-Bars gibt. Ich glaube, es liegt halt wie immer, wenn es die Bartender selber feiern und wenn sie, oder die Barbesitzer, und wenn sie da das mit Liebe aufbereiten in der Karte oder den Leuten das erklären, dann ist das absolut verkaufbar. Und oft wird man gar nicht mal so unterschätzen, dass das viele Leute auch begeistert. Noch vielleicht noch ein ganz kurzer Abschluss noch dazu. Der nur Islay Whisky und nur Torf will, den kriegst du natürlich nicht. Den kriegst du aber auch nicht mit einem Highland Whisky. Oder kriegst auch nicht mit einem klassischen Yamazaki oder sowas. Das ist einfach, der hat ein Geschmacksprofil, was ihm enorme Freude bereitet. Den kriegst du einfach auch davon nicht weg. Wäre ja auch blöd. Wenn jemand das mag, dann ist für mich die sinnvollere Geschichte, hey, probier mal Mezcal. Aber nicht versucht mal zu belehren, dass einer dann Bourbon will. Und erstaunlich viele Rumtrinker, die natürlich das auch schätzen. Das ist so mal so ein bisschen die...
Das ist ja auch ein ähnliches, also natürlich total unterschiedliches, aber trotzdem von der...
Aromatik.
Ja, von der Aromatik her ähnelt es doch eher rum als jetzt einem rauchigen Islay Whisky.
Das ist ja auf jeden Fall. Auf jeden Aromatik Fall.
Und Schiene.
Auf jeden Fall. Und ich sage immer zu, also wenn die Leute fragen, es sind einfach zwei unterschiedliche Produkte und der Jim Murray sagt jetzt gerade, taugt jetzt gerade nur American Whisky und der zeichnet die der Reihe nach aus das ist halt gerade mal jetzt sein Geschmacksprofil. Es ist halt immer, man kann sich mal auf neue Sachen da einlassen und ich meine, die Whiskys, die ich vorher genannt habe, den Mictus, den du aufs Tapet gebracht hast, das sind alles, die man ohne Bedenken einfach mal probieren kann. Und das Verkosten, das Trinken ist genau das gleiche wie beim Scotch. Also ich würde da jetzt nichts anders machen. Also natürlich kannst du auch gut mixen, aber wird genauso ein Glencairnglas oder ein ähnlich gutes Nosinglas verwenden und genauso vorgehen. Wenn ein bisschen viel Alkohol hat, ein bisschen Wasser dazu, wenn man mag. Und da unterscheiden sie sich eigentlich gar nicht. Aber da unterscheiden sich wahrscheinlich auch die meisten Spiritosen der Welt nicht. Also vielleicht so ein bisschen Obstbrand noch ein bisschen, aber sonst, ja. Das kann man so sagen.
Wir haben jetzt fast über eine Dreiviertelstunde über dein Buch gesprochen, aber die entscheidende Frage noch gar nicht. Wo kann man es eigentlich kaufen?
Amazon habe ich schon gesehen. Genau, also Amazon war es mal eine Zeit lang auch gar nicht mal so erhältlich, weil das hatte so steuerliche Gründe, weil ich halt eben in Österreich mein Gewerbe hatte und Amazon da zum Glück auch ein bisschen strenger geworden ist mit diesen ganzen Umsatzsteuergeschichten. Mittlerweile habe ich das auch jemanden übernehmen lassen. Also Amazon geht natürlich immer, wenn man sagt, man möchte sich jetzt nicht so viel Gedanken drüber machen. Der Autor hat am meisten davon, wenn es direkt gekauft wird. Also es gibt die Website bourbonbuch.de. Wird dann prinzipiell weltweit zugestellt, in Deutschland, Österreich, versandkostenfrei. Das Buch kostet 45 Euro und ich bin auch in nächster Zeit auf diversen Messen, das heißt, da werde ich es auch immer mithaben. Ich bin jetzt auf der Hanse Spirit, also in Hamburg, auf der Finest Spirits in München, dann in Schwetzingen am Whisky Spring und auf der Village in Nürnberg und wie es ausschaut auf der Craft Spirits Messe in Berlin. Und das ist jetzt alles mal hintereinander sehr eng getaktet. Da kann man es kriegen. Und wer sagt, support your local Bookseller. Es ist im Verzeichnis lieferbarer Bücher erhältlich und bei Libri und Umbreit. Das heißt, das ist etwas, was sehr viel Arbeit gekostet hat und Überzeugungsarbeit, wenn man halt nur ein Buch bislang im Vertrieb hat, weil das erste habe ich ja nicht mehr neu aufgelegt. Aber tatsächlich ist es eigentlich in jeder Buchhandlung bestellbar. Es ist jetzt nicht so, dass das dort liegt, das wäre schön natürlich, aber es ist man kommt auf jeden Fall ran. Und wie gesagt, das Einfachste ist dann immer für mich von der Abwicklung her bourbonbuch.de, weil dann sind wir auch sympathisch, sagt man, okay, da ist wieder ein neuer Käufer, bleibt man vielleicht mal in Kontakt für irgendwie, sag, okay, ich habe ein Tasting mal da, komm doch mal vorbei. Mhm. Und vor allem, weil ja auch eben, das soll ja nicht das Letzte gewesen sein. Es ist Daniela Brack habe ich vorher schon mal erwähnt, hat ein Irish Whiskey Buch geschrieben, was eben auch sehr gut ist für die Buchhandlungen, weil es die Leute abholt, die sich von Whisky noch nicht so auskennen, sage ich mal, und auch den irischen Whisky da sehr gut porträtieren. Ich würde aber gern nochmal so ein Buch, wie ich jetzt gemacht habe, also so ein wirklich krasses, dickes Buch nur über irischen Whisky, hätte ich in Planung. Außer jemand macht es schon vorher. Dann wäre es auch okay, wenn jemand sagt,
mach den Strich, aber
wenn jemand das schon vorher macht und es deckt das auch ab, so ich mir das so vorstelle in die Richtung. Also dieses Detaillierte, das ist ja, glaube ich, so meine Stärke, die ich da habe, das möchte ich dann machen. Allerdings dauert es noch ein bisschen, weil für mich der irische Whisky gerade noch zu sehr in der Bewegung ist. Also was ich vorher gemeint habe, warum die Craft Spirits bei mir im Buch jetzt nur auf 13 Seiten halt vorkommen, weil in dieser Craft Spirits Szene Mikrodestillerien noch sich so viel verändert und ich teilweise Produkte habe, die vor 2 Jahren gefeiert wurden und jetzt keine Destillerie mehr haben. Gibt's Rough Stock, glaube ich, heißen die, oder die gibt's de facto nicht mehr. Da werden jetzt nur mal die Vorräte verkauft. Und das, finde ich, sollte in einem Buch, was doch eine bleibende Informationsquelle ist, nicht drinnen bleiben. Und wenn wir jetzt gerade wegen Informationsquelle sind, da gebe ich vielleicht jetzt noch eine Empfehlung für deine Hörer. Bourbon Plus, also Bourbon Plus geschrieben, ist ein sehr großartiges neues Whisky-Magazin aus den Staaten, nur über American Whisky. Ich habe damit nichts zu tun, ich habe für die nie geschrieben und so, aber ich feiere das einfach. Ich habe jetzt vor 2 Tagen die neueste Ausgabe erhalten und es ist einfach ein sehr schön gemachtes, aber auch sehr informatives Magazin. Das kann ich auf jeden Fall. Und im deutschen Bereich würde ich sagen, ist halt Bourbon, mein Bekenntnis zum amerikanischen Whisky, aktuell schon konkurrenzlos, weil da jetzt nichts Vergleichbares gibt und man soll einfach mal auf die Website schauen, sie ein bisschen durchklicken und dann sieht man, ob es einem wert ist, die 45 Euro auszugeben. Wenn man denkt, wie oft man eine Flasche Whisky um 45 Euro kauft, ist es vielleicht auch mal ganz nett, ein Buch dazwischen zu erwerben. Du, so ist es bei dir genauso, du bist ja auch Autor, gell? So, genau.
Richtig, mehrere, genau. Wobei ich sagen muss, jetzt, wo ich das Buch durch habe, also 45 Euro finde ich definitiv angemessenen Preis. Also man erhält dafür wirklich, wirklich sehr, sehr viele Informationen.
Genau, und ich sage jetzt auch immer, es ist, man soll sich auch ein bisschen, also die Arbeit und so weiter soll auch ein bisschen honoriert sein. Also mit dem Buchprojekt ist man es ist eine super Visitenkarte für weitere Tätigkeiten. Also ob man jetzt, ich arbeite natürlich dann als Freelancer für Whisky-Firmen oder auch, dass man mal ein Consulting macht für eine Bar oder dergleichen. Das ist schon auch der Business Case, sage ich mal, drinnen, weil ich habe natürlich ein großes Interesse, dieses angesammelte Wissen auch weiterzubringen den Leuten. Und da gibt's halt auch immer nur begrenzte Möglichkeiten, das zu tun. Und man hätte natürlich auch noch einen Kampfpreis ein bisschen drunter, 39,90 oder irgendwas, aber da habe ich gesagt, nö, das möchte ich gar nicht. Und es ist ein hochwertig produziertes Buch, sage ich mal. Und, ja, definitiv. Und dann habe ich mal geschaut, was kostet der Dave Broom, was kostet das Cocktailien? Und dann habe ich gesagt, okay. Und ich glaube, jemand, der es um 45 Euro kauft, der wird es auch wahrscheinlich um 55 oder um 30 kaufen. Wichtig ist, dass der Inhalt und dass man im Nachhinein halt sagt, okay, mir war es wert. Also ich habe das jetzt gelesen, ich habe jetzt da wirklich einen zusätzlichen Input bekommen und es war unterhaltsam. Das ist mir halt auch wichtig. Also das Korrektorat war mir halt auch wichtig, dass da die Fehlerquellen halt, dass es halt auch professionell wirkt. Und ein Druckwerk kostet halt alles. Das ist klar, aber man ist da stolz, wenn man dann diese Paletten dann bei sich im Keller hat oder in dem Fall halt in der Verlagsauslieferung, die jetzt bald die zweite Palette bestellen wird, das ist natürlich super. Wenn er sagt, dass das Buch sich auch dreht. Und wie gesagt, ich bin jetzt eben bei diesen Whisky-Messen gerne vorbeikommen. Ich arbeite bei den ersten 4 am Stand von Borco, also in dem Fall für Heaven Hill, weil das eine der Firmen ist, die mich in dem Fall schon seit längerem buchen. Habe aber auch letztens ein Wild Turkey Tasting gegeben. Jetzt steht ein Tasting an mit Sazerac im Mai. Also ich möchte auch keinesfalls, sage ich jetzt, das kann man jetzt dann belegen, ich möchte nicht Brand Ambassador werden von einer bestimmten Marke, weil da fände ich es halt schade, dass jetzt dieses ganze universelle Wissen dann vielleicht nicht so genutzt werden könnte, wie man es könnte. Und ich glaube, den amerikanischen Whisky kann man noch viel, viel mehr den Leuten beibringen, ob das jetzt über so ein Podcast-Format ist wie dieses hier, ob es über Artikeln sind oder halt über Buchvorstellungen und Tastings vor Ort. Also, und schauen wir mal, also es ist so, dass der amerikanische Branchenverband Discus, dass die noch nicht so eingestiegen sind, wie ich mir vielleicht gedacht habe. Vielleicht machen jetzt ein paar so eine kleine Tour gemeinsam und so weiter. Aber vielleicht wird das in der Zukunft der Fall sein. Spätestens dann beim nächsten werden Sie wohl merken, hoppala, auch in Deutschland.
Der meint es ernst.
Können wir was machen. Genau. Okay. Wer der Plan?
Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Also die Qualität dazu stimmt auf jeden Fall.
Super, danke dir. Ja.
Thomas, ich danke dir recht herzlich für das Interview. Da waren wirklich sehr, sehr viele interessante Informationen dabei. Und genau, ich kann jetzt wirklich jedem nur empfehlen, der jetzt noch mehr über Bourbon erfahren möchte. Also Bourbon, mein Bekenntnis zum amerikanischen Whisky, ist wirklich ein Kauf wert.
Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist ja auf jeden Fall. Auch immer mit viel Vorlaufzeit und Vorbereitungszeit verbunden. Und ich glaube, jetzt haben wir die Stunde gut gefüllt, auf jeden Fall.
Denke ich auch, auf jeden Fall. Thomas, ich würde mich freuen, wenn wir uns dieses Jahr dann doch endlich mal spätestens bei einer Messe persönlich kennenlernen.
Ja, also das reden wir dann gleich nach der Aufnahme dann aus, wo das sein könnte.
Genau, sehr gerne. Also, wir sehen uns dieses Jahr und genau, ich wünsche dir alles Gute.
Tschüss.
Ciao.